Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 23. Januar 2025, noch immer mit alpiner, rustikaler Hintergrundkulisse hier am World Economic Forum in Davos. Am heutigen Donnerstag erscheint, das ist die wichtigste Nachricht, die neue gedruckte Weltwoche. Wir widmen uns schwerpunktmäßig der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Zurück zur Vernunft, lautet das Fazit unseres Reporters Urs Gehriger. Die Weltwoche hält ja immer etwas dagegen, misstraut da den Schalmeienklängen, den Trompetenstößen des Mainstreams. Und ich staune immer wieder, wie oft man richtig liegt, wenn man einfach mal instinktiv das Gegenteil von dem sagt, was die anderen Journalisten sagen. Und bei Trump haben wir ja nie mitgemacht, bei diesem Trump-Verblödungssyndrom, bei dieser frenetischen, auch zum Teil vollständig faktenfreien Polemik, die da vom Zaun gerissen wurde gegen diesen Präsidenten. Kaum hatte er seinen ersten Fuß da in die Politik hineinversetzt, auf den sind sie ja losgegangen, dass es Gott erbarmt. Und Donald Trump hat ja allen Widerständen getrotzt. Man hat ja versucht, ihn auch umzubringen. Unglaublich, man hat ihn gerichtlich, gesetzlich verfolgt. Er hat es einfach durchgezogen und wieder erwarten. Das ist also wirklich das Erstaunlichste, das unglaublichste Comeback eines Politikers, das es jemals gegeben hat. Und man kann sich vorstellen, mit was für einem Sendungsbewusstsein und mit was für einem Selbstbewusstsein nun Donald Trump in diese zweite Amtszeit einsteigt. Das hat natürlich auch objektiv betrachtet, bei aller Sympathie, bei allem Wohlwollen, bei aller Nüchternheit auch, die man ihm zubilligt, jetzt, ich meine, in der Betrachtung, dass man ihn nüchtern betrachtet und eben nicht so radikal und extrem, wie das die meisten Medien machen. Das birgt natürlich auch Risiken, keine Frage, die man auch im Blick haben muss. Aber bei uns überwiegt doch in der Berichterstattung die Möglichkeitsform bzw. das Inspirierende, das als Chance zu sehen und nicht wie die anderen sich gleich einzubunkern wieder in den Vorurteilen und in den negativen Auffassungen. Mit Härte, aber auch mit viel Optimismus weckt jetzt Donald Trump den amerikanischen Pioniergeist, schreibt Urs Gehriger, und als Europäer könnte man richtig gehend neidisch werden. Das stimmt, unsere Politik wirkt bleiern, wirkt gelähmt. Man sieht diese sprechenden Gesichter, die Weltmeister darin sind, ihre eigenen Misserfolge zu begründen. Ja, das ist sozusagen die Kernkompetenz unserer Politiker. Sie sind Virtuosen in der Begründung dessen, warum sie es nicht können. Und mit dem versuchen sie sich dann auch noch an die Wähler anzuschleichen. Das ist kein besonders attraktives Angebot. Es ist auch keine starke Ansage, und ich kann Ihnen mit ziemlicher Sicherheit hier prognostizieren, dass das, was der europäische, auch der deutsche politische Mainstream bietet, das wird abgestraft werden bei den nächsten Wahlen. Das wollen die Leute nicht mehr, und sie durchschauen das auch als hohles Geschwätz, als hohles Gerede, gepanzert und getarnt mit diesen aufgeblähten moralistischen Posen, mit diesen Allüren, mit dieser Rechthaberei. Und das fällt doch wie ein Soufflé in sich zusammen. Und es werden jetzt Politiker gefragt sein, denen man zutraut mit einer größten Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder der Wirklichkeit zuwenden und eben nicht diesen Luftschlössern, diesen Sandburgen, diesem politischen Balsaholz, das man da zusammengebostitscht hat in den letzten Jahren und ja fast schon Jahrzehnten. Und das stürzt jetzt alles ein, weil es eben auf Sand gebaut ist, dieses ganze linksgrüne, woke, progressivistische Weltbild, das im Grunde ja nur durch etwas zusammengehalten wird, eben durch die Arroganz. Und das war für mich das Einstiegsthema in der Schweizer Sendung, mich mit der Arroganz des Westens auseinanderzusetzen. Ich bin ein Verfechter, meine Damen und Herren, der westlichen Werte. Ich bin aufgewachsen in dem, ich habe das auch studiert an der Universität Zürich, das heißt nicht viel, aber immerhin, man ist mit dem in Berührung gekommen, und das prägt uns ja hier auch in unserer Kultur, nicht nur in der Schweiz, nicht nur in Europa, auch in anderen Ländern sind diese Werte inspirierend. Aber man muss sie eben auch ernst nehmen, und einer der wichtigsten westlichen Werte
ist die Bescheidenheit, ist die intellektuelle Demut, dass man eben einen beschränkten Verstand hat, dass man sich nicht übernimmt. Und die christliche Botschaft lautet, dass der Mensch sich ja dauernd übernimmt und dauernd arrogant wird. Und das ist genau die große Seuche, die wir heute im Westen haben. Insbesondere auch in der deutschen Politik. Das ist dieser Größenwahn, diese Überheblichkeit, diese Arroganz. Und die hat sich eben ausgebreitet durch den Sieg im Kalten Krieg. Dieser Sieg hat dem Westen nicht gut getan, meine Damen und Herren, hat auch Deutschland nicht gut getan. Und Deutschland war ja sozusagen an der Frontlinie dieses Kalten Kriegs, gelegen durch die Wiedervereinigung natürlich ein Zustand der Euphorie, aber das ist eben auch vielen dann wieder in den Kopf gestiegen, in der Politik nachvollziehbar sogar. Ich kann das durchaus verstehen, aber man darf es nicht billigen, man muss am Boden bleiben. Der Westen ist arrogant geworden. Wir schaffen das, wir können das, wir sind the Masters of the Universe. Das Ende der Geschichte. Wir marschieren einfach mit der NATO so weit voran, wie man das nur sich vorstellen kann. Und jeder, der sich uns in den Weg stellt, ist ein reaktionärer Nazi, ist ein Verbrecher, ist ein geistiger Schwerkrimineller. Das darf man und muss man und sollte man auf keinen Fall ernst nehmen. Und so weiter. All diese Haltungen, die Finanzpolitik, die Schuldenberge, dieser Klimatismus, diese Klimareligion, Migrationspolitik, offene Grenzen. Man glaubte sich von bewährten Traditionen entfernen zu können. Keine Geschlechterunterschiede mehr, Genderwahn. Das ist alles Ausdruck, Ausfluss dieses Größenwahns, dessen Samen gesetzt wurde damals, beziehungsweise der ausgebrochen ist wie eine intellektuelle, politische und gesellschaftliche Pandemie. Eine Pandemie, die niemand wirklich hat zur Kenntnis nehmen wollen. Eine Pandemie des Größenwahns nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg. Und natürlich gibt es auch gute Gründe, dass der Westen den Kalten Krieg gewonnen hat. Ich bin auch ein kalter Krieger gewesen. Ich habe auch gesagt, gut, dass da dieser Kommunismus zusammengebrochen ist. Aber der Westen hat es übertrieben und heute tun sie so, als seien die Russen immer noch die Sowjets. Und noch immer weigert man sich, diese Sichtweise, die russische Sicht auf die Weltlage, die ja letztlich auch diesem fürchterlichen Krieg zugrunde liegt, zur Kenntnis oder gar ernst zu nehmen, auch am World Economic Forum leider viel zu wenig, die russische Sicht wird ausgeblockt. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass eben diese institutionalisierte Arroganz noch nicht überwunden ist. Das war mein Eröffnungsplädoyer hier in etwas anderen Worten und anderen Akzenten noch einmal wiederholt, wie in meiner schweizerischen Sendung, aber Sie können im Grunde beide Versionen anschauen. Das ergänzt sich, das bringt, führt zusammen. Wir müssen zurück, das ergänzt sich, das führt zusammen zu Erkenntnissen. Wir müssen zurück zur Bescheidenheit, meine Damen und Herren. Ja, zu dem, auch was gewissermaßen nach christlicher Glaubenslehre, auch wenn Sie nicht an Gott glauben, dass Sie doch diese Einsicht als Lebenseinsicht sich zu eigen machen, dass eben unser Verstand notwendigerweise beschränkt ist. Wir werden nie verstehen können, warum es das Universum gibt. Also vielleicht werden wir es irgendwann mal verstehen können, aber wir sind weit davon entfernt und vor allem werden wir nie die Frage beantworten können, warum gibt es etwas und warum gibt es nicht einfach nichts. Und das muss ja nicht dazu führen, dass Sie in religiöser Hinsicht, der Begriff Religion ist sowieso mit größtem Misstrauen zu sehen, dass Sie da irgendwo abheben. Nein, aber dass man die Bescheidenheit, die Begrenztheit der eigenen Mittel zur Kenntnis nimmt. Das heißt ja nicht, dass wir gar nichts können und dass wir völlig unfähig sind. Der Mensch ist ja auch ein Naturwunder, selbstverständlich, hat großartige Qualitäten, aber gleichzeitig ist er eben auch von einer grenzenlosen Erbärmlichkeit, was er allerdings sich selber niemals eingestehen möchte. Natürlich nicht, aber wir müssen uns dessen immer wieder bewusst und am Boden bleiben, meine Damen und Herren. Das ist mein Plädoyer. Westliche Werte, ja, aber richtig verstanden. Und die Demut, die Bescheidenheit, auch die Fähigkeit, andere Standpunkte zur Kenntnis zu nehmen, sie zu verstehen, zu versuchen. Das sind westliche Werte und nicht da diese pausbäckige, ochsenfroschartige Aufgeblähtheit, da diese Borniertheit, diese Verstocktheit, diese Verbocktheit, diese Verbetonierung des Geistes, was da vorgeführt wird, das ist das ganz große Problem. Man muss das Visier öffnen, legt die Ritterrüstung ab, um Himmels Willen, Masters of the Universe, ihr habt euch vertan. Und jetzt ist dann Zahltag bei den Wahlen und man wird sehen, die Leute wollen auch wieder zurück zu dieser Nüchternheit. Man hat die Zäune zu weit gesteckt, wie das der heilige Bruder Klaus, der Schweizer Einsiedler, einmal gesagt hat, mit großartiger, ja, auch internationaler Ausstrahlung damals. Also die westlichen Werte, das war ja der Ausgangspunkt, sind das Thema des Aufsatzes von Jörg Friedrich. Ich bewundere diesen Jörg Friedrich, diesen Expressionisten der deutschen Sprache, ein ganz großer Autor, und ich bin so froh, dass er in der Weltwoche mit seinen substanziellen Aufsätzen regelmäßig in Erscheinung tritt, und ich kann Ihnen versprechen, bald ist er wieder zurück. Trump ist wie General MacArthur, als die Japaner kapituliert haben. Dies ist das Bild des amerikanischen Strategen und Publizisten Steve Bannon, ein enfant terrible der amerikanischen Politik, war ja auch im Gefängnis, darüber spricht er. Wir haben ihn getroffen in Washington, um seine Einschätzungen zu diesen Wahlen zu hören. Dann Philipp Gut mit einer Würdigung des Staatsmanns Herbert Kickl, der macht das einfach gut. Ich habe das in dieser Sendung schon ein paar Mal hier so flüchtig auch eingestreut. Philipp Gut hat Herbert Kickl schon interviewt, er hat ihn getroffen, er verfolgt das österreichische Geschehen, ein brillanter Journalist, und er erklärt hier, warum Herbert Kickl eben sich sehr, sehr klug, intelligent und eben auch staatsmännisch verhält jetzt in diesen Wirren der österreichischen Politik, die aber, das ist mein Eindruck, auch wieder auf den Pfad der demokratischen Vernunft zurückgeführt werden. Die Demokratie haben wir ja auch abgeschafft in Europa. Das hat die Europäische Union auch fertiggebracht mit ihrem Kampf gegen Fake News und gegen Rechtsextremismus und gegen Populismus. Das ist ja das Dümmste, was man machen kann. Wie bekämpft man den Populismus? Was heißt das, wie bekämpft man den Populismus? Das heißt einfach, wie widerlegt man Parteien, die eine andere Meinung haben, als die, die jetzt da die Geschäfte geführt haben, und nicht sehr erfolgreich, wie man sehen kann, um es zurückhaltend auszudrücken. Also die ganze Frage, ja, wie können wir diesen Populismus bekämpfen? Da wird ja schon geistig die Grundlage gelegt für Zensur und Cancel Culture und für die Abschaffung der freien Rede. Großes Problem übrigens, eine Nachricht, die in Deutschland viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird, dass Kanzler Scholz hier am World Economic Forum gesagt hat, die Meinungsäußerungsfreiheit dürfe nicht missbraucht werden, um extremrechte Positionen nach vorne zu bringen. Das war adressiert an Elon Musk und seine Wahlempfehlungen für die AfD. Also da sehen Sie, dass auch dieser Kanzler die Demokratie überhaupt nicht verstanden hat, dass eben die Meinungsäußerungsfreiheit wesentlicher Bestandteil der Demokratie ist. Und das gilt übrigens auch für alle deutschen Politiker, die mit Brandmauern operieren. Brandmauern sind das Gegenteil von Demokratie. Das ist doch verrückt, so etwas überhaupt installieren zu wollen. Das sage ich Ihnen als Schweizer. Das denkt man bei uns so. Wenn Sie mit Leuten sprechen, sagen die, spinnen die eigentlich da, diese Politiker mit ihren Brandmauern? Du musst doch eine Meinung, die dir nicht passt, die musst du nicht verbieten, die musst du nicht canceln, die musst du widerlegen. Da musst du dir Mühe geben, musst du die Argumente zurechtlegen, da musst du versuchen, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, nicht einfach auszugrenzen. Mit der AfD wird es keine Zusammenarbeit geben, sagt etwa Friedrich Merz von der CDU. Ja, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, dass er mit Millionen von Deutschen nicht zusammenarbeiten will. Die sollen dann in seiner Regierung keinen Platz haben. Also wenn er der Regierungschef ist, dann sind schon mal Millionen von Deutschen nicht mit, von Deutschen nicht mit gemeint. Das hat doch mit Demokratie hinten und vorne nichts zu tun. Das können Sie doch nicht bringen, das können Sie doch nicht aufführen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Also diese Leute wissen wirklich nicht, was Demokratie ist. Wobei, ich sage jetzt mal ganz auch überheblich und super arrogant als Schweizer, ist ja kein Wunder, die Deutschen haben ja die Demokratie noch nicht so lange, erst ein paar Jahrzehnte, da kann man ja nicht erwarten, dass sie das so gut können wie wir. Aber eben diese Haltung wäre auch falsch, weil die Schweizer, es stimmt zwar, wir haben eine viel größere und längere demokratische Tradition als die Deutschen, aber darauf dürfen wir uns nicht das Geringste einstellen. Bilden. Denn auch bei uns treten die Politiker die Demokratie laufend mit Füßen, weil Politiker sind Macht-Junkies. Sie streben die Macht an, und darum haben die Politiker die Demokratie nicht so gerne. Sie haben sie gerne, solange die Demokratie ihnen hilft. Aber wenn die Demokratie ihnen dann nicht mehr hilft, dann sind sie nicht mehr so große Fans. Also passen Sie auf, und auch Robert Habeck, der ja im persönlichen Gespräch, ich hatte die Gelegenheit, ein paar Worte mit ihm zu wechseln, super sympathisch ist, sehr angenehm. Also Also mit dem würde ich gerne eine längere Zeit einmal sprechen, auch über die Zukunft der Grünen. Das ist ein interessanter Mann, keine Frage. Aber wenn er dann auf einem Podium sitzt und sagt, ja, wir müssen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit noch mehr Europa, europäischer Patriotismus und so weiter, dann frage ich mich, in welcher Welt lebt er? Denn diese EU ist doch heute, und das hat selbst Habeck zugeben müssen, wenn auch in anderen Worten, ist diese EU ein bürokratischer Moloch, ein Bürokratiemonster, ein Godzilla, der Bürokratie, der die Leute überfährt, überrollt, der die Wirtschaft erwürgt, stranguliert, den Wohlstand zerstört. Das haben jetzt ja auch führende Eurokraten gemerkt, zum Beispiel der frühere Zentralbankchef Mario Draghi. Frau Lagarde, die Notenbankpräsidentin, hat das besungen gestern am WEF. Ja, finde ich wunderbar, aber Freunde, warum habt ihr es dann nicht geändert? Ihr seid ja schon Jahre da oben dabei, aber sie sind ja eben Weltmeister darin, die Missstände zu definieren, die sie selber errichtet haben, die Problemhaufen. Aber jetzt geben sie sich auch als die Beheber, die Problemlöser aus. Und das kaufen ihnen immer weniger Leute ab. Und das spüren sie. Und deshalb verbieten sie natürlich die Demokratie, beziehungsweise bezeichnen das dann als Kampf gegen die Desinformation. Dabei liefern sie dann die größten Desinformationen. Das ist etwas verkürzt, jetzt ausgedrückt, auf den Punkt gebracht, aber vielleicht noch fast zu zurückhaltend formuliert. Das ist das große Problem, das wir da haben. Robert Habeck, er bezeichnete die amerikanische Regierung als autoritär, ein autoritäres Regime, auch eine ziemlich steile Ansage. Und Österreich, das sei einfach ein Chaos. Austria is a mess. Nein, Österreich ist eine Demokratie und endlich nehmen sie dort die Demokratie auch ernst, meine Damen und Herren. Also das, wir sind ja ausgegangen vom Inhalt der Weltwoche und haben das auf die aktuellen Themen angelegt, die da jetzt gerade auch am WEF angesprochen wurden. Was sind weitere wichtige Schlagzeilen des Morgens? Wir versuchen ja hier in sportlichem Tempo durch die Agenda durchzugehen. Trump droht Putin mit Steuern und Zöllen. Ja, was wird die neue amerikanische Regierung gegenüber Russland machen? Darüber habe ich ja unter anderem gesprochen mit Fjodor Lukjanov. Man muss sehen, Trump ist ein amerikanischer Außenpolitiker der klassischen Schule und die Amerikaner haben im Grunde immer eine America-First-Politik gemacht. Aber sie haben es früher natürlich unter einer Glasur wohlklingender Universalismen versteckt, gewissermaßen, wir helfen der Welt, wir sind die großen Demokraten, wir sind das. Nicht falsch, nicht völlig falsch, aber in der Überzogenheit natürlich auch Propaganda, um eben das eigene, den eigenen Machtwillen, die eigenen nationalen Interessen ja eben da im Glitzerlicht internationaler Verkündigungen etwas zum Verschwinden zu bringen. Aber die Amerikaner haben immer geschaut, dass ihre Interessen zuerst kommen. Das werden sie auch gegenüber Russland machen. Und Trump hat zwar gesagt, er will diesen Frieden. Er hat zuerst gesagt, noch bevor er ins Amt kommt, dann hat er gesagt, 100 Tage, jetzt 6 Monate. Nun, wir werden sehen, wie es kommt. Aber was ich Ihnen sagen kann, wenn man die Interessen der Russen nicht ernst nimmt, wenn man die Kriegsursache, die wahre Kriegsursache nicht beseitigt, das ist die westliche Arroganz, die Haltung, dass wir die Russen, die Chinesen einfach ein bisschen herumstoßen können, dass wir die überfahren können, dass wir da bis an ihre Grenzen Atomraketen aufstellen können, die Ukraine und so weiter da in die NATO hineinnehmen, Georgien, andere Länder, dann wird man keinen Frieden haben. Und dieser Unfrieden ist dann nicht einfach das Produkt des Kreml, sondern das ist ein Unfrieden, den auch der Westen mit seiner Überheblichkeit, mit seiner Arroganz, mit seiner Unfähigkeit, mit seiner Unwilligkeit, andere Länder eben auch zum Zug kommen zu lassen, mit seiner erdrückenden, erwürgenden, auch als fürsorglich getarnten imperialistischen Weltbeglückungsneigung, wenn er mit dem auffährt, meine Damen und Herren, nach wie vor auffährt, dann werden wir keinen Frieden haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Geheimdienste warnen nach Angabe der US-Außenbeauftragten Kaya Kallas vor einem möglichen russischen Angriff ab 2028. Diese Kaya Kallas, Entschuldigung, das kann man jetzt auch vergessen, da diese EU-Außenbeauftragte. Das ist jetzt eine der größten Kriegsgurgeln. Ihr Mann war ja noch verstrickt in Geschäfte, hat Geschäfte mit Russland gemacht, während sie gesagt hat, mit Russland darf man keine Geschäfte machen. Die Russen sind das Allerschlimmste. Also hier versucht auch eine durch völlig überzogene Rhetorik davon abzulenken, dass sie da in der eigenen Familie auch kriegsgewinnerische Geschäfte gemacht haben mit Russland. So einfach ist das. Also dort dort, wo das Gutmenschentum am schrillsten dröhnt, dort haben sie meistens am meisten Dreck am Stecken, meine Damen und Herren. Das ist eine Lebenserfahrung, eine Lebensweisheit. Gute Nachricht aus Deutschland. Roland Mack hat in der Gründer und Impresario des Europaparks in Russland, was erzähle ich da, bin schon in der EU-Binnenmarktrhetorik so weit im Labyrinth verirrt, dass ich die Worte nicht mehr finde, im Europapark, und für seine Arbeit hat er in Monaco überreicht bekommen durch Fürst Albert den Preis, den höchsten Zirkuspreis, der zu vergeben ist. Großartig, dieser Michelangelo der guten Laune, Roland Mack, der Ingenieur der Lebensfreude mit seiner Familie. Fantastisch, herzliche Gratulationen. Das ist eben bewundernswerter Idealismus. Das ist das deutsche Unternehmertum, das es immer noch gibt. Gute Nachricht, Friedrich Merz möchte ein Duell mit Alice Weidel. Das ist jetzt eben der Musk-Effekt. Oder wenn der Amerikaner sagt, ja, das ist jetzt keine Nazi-Partei, mir glauben sie das ja nicht als kleinem Schweizer, aber wenn der große Amerikaner das sagt, das ist eine gute Sache. Toll, dass das so ist und dass sie wenigstens auf ihn hören. Friedrich Merz, der will jetzt sich dem Duell mit Frau Weidel stellen. Und das ist richtig, man soll miteinander diskutieren. Gestern hat sie ja mit Frau Wagenknecht wieder einmal sich ein Duell geliefert. Dann gehen sie wieder auf Ungarn los, die sollen die EU ausspioniert haben und Russland versuche, die Wahlen zu beeinflussen. Das versuchen die Amerikaner ja nicht, die Deutschen auch nicht, wenn sie laufend Kommentare abgeben zum Wahlgeschehen. Nein, nein, die deutschen Politiker vermischen sich überhaupt nirgendwo ein, nur die bösen Russen. Das ist ganz schlimm und der böse Elon Musk, merken Sie etwas. Aber eben, das ist schon, da kommt schon die nächste Möchtegern-Legitimation Grundlage von Zensurbestrebungen. Millionäre und Milliardäre fordern Sondersteuern für Superreiche. Davon ist gar nichts zu halten. Wenn sie die Reichen zu sehr besteuern, gehen sie einfach in ein anderes Land mit den entsprechenden fürchterlichen Konsequenzen. Lex Fridman, der berühmte amerikanische Blogger und Interviewer mit sowjetischem Migrationshintergrund, hat kürzlich Präsident Zelensky interviewt, ein sehr interessanter Podcaster, und er möchte jetzt nach Russland gehen, um Präsident Putin zu treffen. Und Donald Trump, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, bei seinen Zolldrohungen hat gesagt, er liebe das russische Volk und er habe doch früher auch immer eine sehr gute Beziehung mit Putin gehabt. Also er sei da nicht gegen die Russen, aber er wolle jetzt da doch etwas Druck machen, dass auch die Russen von ihrer Seite her diesen Krieg beenden. Also er nutzt hier diplomatisch geschickt auch die Hebelwirkung der Vereinigten Staaten. Wir bleiben gespannt. Denn an einen EU-Kommissar aus Litauen ist froh darüber, dass der Krieg dauert. Er hofft, dass die Ukraine diesen Konflikt noch lange vorantreibt, denn jede abgeschossene Russendrohne sei eine gute Nachricht. Interessant übrigens am World Economic Forum. Ich war gestern an einem hochrangig besetzten Podium zum Thema «Wie kommen wir zum Frieden in der Ukraine?» mit der Nummer 2 der ukrainischen Regierung Yermak und dem früheren NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und wissen Sie, was das Erschütternde dieses Panels war? Dass sehr viele Sitze gar nicht besetzt waren in dem kleinen Räumchen. Interessiert offenbar niemanden mehr groß, was jetzt da in der Ukraine läuft. Unglaublich, das zeigt Ihnen ja auch die schreckliche Oberflächlichkeit dieser ganzen Kriegshysterie, dieser Kriegsmanie, die da zelebriert wurde, dieser Gratismut, dieses Gratisheldentum da unserer publizistischen Schreibtischtäter, die da zum Krieg gegurgelt haben, die zu den Waffen gerufen haben, hinter der sicheren Deckung ihrer Bildschirme. Das ist das Himmeltraurigste in diesem ganzen Zusammenhang, weil ausbaden müssen diese ganze Überheblichkeit, diese westliche Arroganz, auch diese russische Arroganz, dass man da einfach einmarschiert ist und geglaubt hat, wir schaffen das auch. Ich meine, die Russen sind auch in diesem Größenwahn etwas drin. Das dürfen wir nicht weglassen. Das muss natürlich hier auch unterstrichen werden, wobei ich für die russische Position auch ein gewisses Verständnis habe, weil die Amerikaner das, was die Amerikaner bei den Russen gemacht haben, niemals akzeptieren würde, wenn man es bei ihnen gemacht hätte. Also da muss man einfach schauen, dass man immer schön in den Spiegel blickt und nicht das, hey, sie hier sich da vor Augen führt. Aber eben diese Arroganz dahinter den Bildschirmen, das ist eben auch diese westliche, dieses westliche Malaise, diese westliche Seuche der Überheblichkeit. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Wir melden uns dann morgen wieder zurück. Heute gibt es noch einen Tag am World Economic Forum. Wir bleiben gespannt, wir bleiben neugierig und Ihnen wünsche ich einen wunderschönen guten Tag, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen.